Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.
Dann kann die Seele die Brücke passieren oder auch nicht. Und dann fällt runter in die Hölle sozusagen. Ja. Die Hölle ist platziert unter dieser Brücke in der sowastrischen Vorstellung und das Paradies im Jenseits.
Ich begrüße Sie zum Podcast Die Übertragung. Das ist der Interview-Podcast des SFB 1475, ein Sonderforschungsbereich, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sich befassen mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache und auch damit, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie sie spezifisches religiöses Denken prägen. Mein Name ist Tim Karis. Ich darf diesen SFB gemeinsam mit Sabrina Finke und Marin Jordan koordinieren. Und bei uns zu Gast ist heute Dr. Kianosch Resania, Professor im Bereich westasiatische Religionsgeschichte. Wo genau Westasien anfängt und wo es wieder aufhört, das wird er uns sicher erläutern. Kianosch ist von Haus aus Iranist. Das heißt, er ist Experte für alte iranische Sprachen und die alte iranische Religionsgeschichte und er ist außerdem interessanterweise gelernter Informatiker. Ob und wie das zusammenpasst, werden wir ebenfalls besprechen. In unserem SFB leitet Kianosch zum einen die integrierte Graduiertenschule, das heißt, er kümmert sich in besonderer Weise um den akademischen Nachwuchs und er leitet ein Teilprojekt über die Entwicklung einer, Achtung, zoroastrischen Sprache der Eschatologie. Was das wieder ist, werden wir auch miteinander klären. Und zuletzt werden wir sprechen über die aktuelle Situation in deinem Heimatland im Iran, insbesondere was die Lage an den dortigen Universitäten betrifft. Herzlich willkommen, Kianosch Resania.
Ja, grüße dich auch, Tim.
Kianosch, unsere Einstiegsfrage ist immer die gleiche und die Antworten sind nicht immer die gleichen, aber sie ähneln sich dann doch. Und die Frage lautet, was würdest du machen, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen würdest?
Ja, spezifisch heute werde ich wahrscheinlich weiter an meinem Artikel sitzen. Ich habe heute Morgen angefangen an einem Artikel, den ich mit einem Kollegen zusammenschreibe über Zeitkonzeption, ein Spielfeld von mir im Zoroastrismus. Dann hätte ich wahrscheinlich daran gesetzt nochmal. Aber montags normalerweise beginne ich in der Tat mit SFB-Sachen, weil wir dann normalerweise nachmittags eine Sitzung haben und ich bereite mich vor für diese Sitzung.
Ja, also es ist wie bei den meisten viel Lesen, viel Schreiben. Was würdest du sagen, wie viel ist Organisieren und wie viel ist wirklich noch die Arbeit an den Originaltexten, so dieses Philologische, wo du ransitzt?
Leider zu wenig, würde ich sagen, wirklich, wo wir intensiv Zeit mit einem Text verbringen können. Da würde ich sagen, leider nur ein Tag in der Woche.
Einer von fünf Tagen?
Einer von fünf Tagen oder besser gesagt von sechs Tagen. Ja. Und die andere Zeit verbringe ich natürlich auch mit der Forschung, aber eher mit Kolleginnen und Kollegen.
Meetings.
In verschiedenen Projekten.
E-Mails.
Genau, E-Mails. Genau, ja. Verwaltung, Probleme, Studierende, Lehre und auch unsere gemeinsamen Sitzungen. Ja.
Ja. Du bist im Iran geboren, in einem kleinen Ort zwischen Isfahan und Shiraz und hast dann offenbar irgendwann beschlossen, ich gehe nach Teheran, in die Hauptstadt und ich studiere Informatik. Nicht etwa Iranistik, das ist ja dein heutiges Metier, sondern Informatik. Wie kannst du dich erinnern oder uns mitnehmen, wie das damals gekommen ist?
Ja, gerne. Ich war als Schüler sehr interessiert an Mathe gewesen und deswegen habe ich meinen Fokus auf Mathe und Physik gelegt im Gymnasium.
Ja, solche gab es in meiner Schulzeit auch, aber ich zählte nicht dazu. Ja, Mathe und Physik, okay.
Genau, Mathe und Physik. Und da, studieren an der Uni war eigentlich für mich so ein Zwang. Mhm. Ich, damals war Iran-Irak-Krieg. Und ich war 18 Jahre alt, als wenn ich nicht studiert hätte. Und ich musste zum Krieg.
Ja, und wärst du eingezogen worden.
Genau,
ja,
zum Militärdienst. Und daher habe ich mich bemüht, in der Aufnahmeprüfung aufgenommen zu werden. Und das passierte auch. Und deswegen dann habe ich begonnen zu studieren. Allerdings wollte ich natürlich auch studieren.
Ja, ja.
Aber welches Fach zu studieren, war nicht so einfach zu entscheiden. Als ein Schüler Ende des Gymnasiums hat man noch nicht, wirklich nicht so gute Vorstellung von dem, was es gibt. Und ich muss auch zu Beginn mitgeben, in Iran läuft so, wenn man ein guter Schüler ist, in der Grundschule, in der Orientierungsschule, dann ist man gezwungen, entweder Ingenieur zu werden oder Mediziner. Mhm. Na, und das ist bei mir auch mehr oder weniger so gelaufen. Und da ich Interesse an Mathe hatte, dann habe ich gesagt, okay, Computer-Ingenieurwissenschaft passt schon gut. Mhm. Und das habe ich angefangen, in Teheran zu studieren.
Mhm. Und auch abgeschlossen,
wenn mich genau, nicht abgeschlossen, nicht nur mit Bachelor, sondern auch mit Master. Da auch wiederum, weil mein Vater noch nicht 67 Jahre alt war. Und wenn ich dann nicht MA gemacht hätte, musste ich nochmal zu mich für Militärdienst dann.
Achso, das hängt vom Alter des Vaters dann irgendwie noch ab.
Okay. Ja, weil ich Einzelkind war.
Ja.
Und wenn mein Vater genug alt war, dann durfte ich mich befreien lassen.
Ah, okay.
Und
okay.
Deswegen habe ich dann MA auch gemacht und wurde ich befreit von Militär.
Okay, Gott sei Dank. So,
gibt es auch Kontingenzen, die dann auch einen Laufbahn bestimmen?
Du bist dann umgeschwenkt auf Iranistik, aber bevor wir dazu kommen, die Informatik, das hilft dir schon noch weiter heutzutage, diese Kenntnis. Es gibt ja nun auch die Digital Humanities, über die wir gesprochen haben, die auch im SFB eine große Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, dass als ich angefangen habe, besonders MA zu studieren, war diese KI, was wir heutzutage jetzt so in ist, schon in Sprache gewesen. Ich hatte einen Prof, der in den USA studiert hat und dann nach Teheran zurückkam und hat schon diese Richtung stark gemacht. Und ich war auch eigentlich auch in MA in dieser Richtung gearbeitet. Und natürlich ist für mich, ich kann nicht jetzt mitgehen in diese Richtung mit Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe ein bisschen noch Ahnung. Ich kann mit ihnen sprechen und dann die Technologie nutzen für unsere Projekte.
Das ist gut, aber du bist dann umgeschwenkt tatsächlich auf die Iranistik, also die Wissenschaft vom alten Iran. Du hast jetzt ein bisschen erklärt, warum du sozusagen ursprünglich was anderes gemacht hast. Was mich interessieren würde, also an der deutschen Schule, soweit ich mich erinnere, Geschichtsunterricht, da gibt es immer die Perser gegen die Griechen. Das ist so ungefähr das, was man in der deutschen Schule...
Natürlich sind die Perser, leider in Iran gibt es das auch nicht.
Gibt es nicht?
Achso. Ja,
naja, zu wenig. Die Perser gegen die Perser sind immer die Bösen im deutschen Geschichtsunterricht, würde ich sagen. Die kämpfen dann gegen Athen oder gegen wen auch immer. Ja. Und aber das würde mich interessieren, was man im Iran darüber gelernt hat. Also gerade in der Islamischen Republik, wo man möglicherweise ja nun auch die vorislamische Geschichte des Landes gar nicht so sehr betont hat. Ja. Liege ich da richtig oder was kam vor?
Nee, komplett richtig. Allerdings eine Anekdote: In Zoroastrismus nennen die Texte auch Alexander nicht Alexander der Größte, sondern Alexander der Verfluchte.
Ah, okay. So, sehr schön,
das ist gegenseitig.
Kann man so oder so sehen.
Ja. Besonders nach der Revolution wurde die Geschichtsdarstellung in Schulbüchern sehr geändert, wurde die vorislamische Zeit natürlich auch sehr verkürzt. Und ich muss auch sagen, in der Schule war ich überhaupt nicht interessiert an der Geschichte. Mhm. Im Studium kam auch nicht vor. Also wir hatten nur Geschichte des Islams, in dem ich super schlechte Note hatte, musste ich auch zweimal wiederholen.
Das ist
sehr schlecht für meinen Lebenslauf. Mhm. Was mich dazu bewegte, zu ändern, war die Sprache. Mhm. Ich kann allen wirklich sagen, das Pluralsuffix des Neupersischen hat meinen Laufbahn geändert.
Dann musst du uns aber erklären, was
okay,
mit dem Pluralsuffix des Neupersischen sagst du?
Genau.
Okay, also was heute gesprochen wird.
Heute gesprochen wird. Meine Aufgabe war in MA-Arbeit so ein Programm zu schreiben, dass die neupersische Wörter morphologisch analysiert.
Also im Informatikstudium noch.
Genau. Ja. Und diese Aufgabe war deswegen, weil mein Prof so ein größeres Projekt hatte für Sprachverständnis. Und dieser Morphologie-Teil wurde als MA-Projekt mir gegeben. Mhm. Und damals war schon ein bisschen mit diesen automatischen Lernprozesse schon beschäftigt gewesen. Ich habe aber eine regelbasierte Herangehensweise gesucht und diese Herangehensweise hatte das Problem, zum Beispiel, ne, einige Wörter kommen mit einem Pluralsuffix an,
ja,
werden so gebildet, die Pluralform zum Beispiel von Asp, ja, Pferd, ist ja Aspern.
Aspern.
Mhm. Ja, ja, sieht man,
also wir würden sagen Pferd, Pferde.
Genau, dort aber sagt man Asp, Aspern. Ja, und das ist eigentlich, mein Programm konnte sehr gut erkennen, ja, Asp gibt es zum Beispiel in meinem Wörterbuch als Singular, an, kommt dran, wird Aspern. Okay, das ist einfach.
Okay, das konnte das Programm erkennen.
Aha. Erkennen, ja,
Pferde,
das war kein Problem.
Mehrere,
genau,
Pferde.
Mindestens,
genau, zwei.
Mehrere Pferde,
genau. Ja, gut.
Das, zum Beispiel, wenn kommt zu Fisch, Mahi,
ja. Ja.
Pluralform war nicht Mahian, sondern Mahigan.
Ah, okay.
Ja, ein G dazwischen.
Ja.
Und mein Programm war nicht dann in der Lage, das zu erkennen. Ja, woher kommt dieser G?
Ja, ja.
Diese Frage musste ich selbst lösen und ich wusste das nicht. Warum? Warum gibt es hier ein G dazwischen?
Ja.
Und was man in der Schule lernt, ist es, ja, wenn am Ende ein J oder He steht, dann kommt ein G dazwischen oder He wird G. Was? Wie? Warum? Wie soll ich mein Programm beibringen? Wenn, was und so. Und ich habe mich für diese Frage interessiert, ein bisschen danach gesucht und dann bin ich auf sozusagen historische Sprachwissenschaft gekommen. Ah, die Sprache ändert sich.
Ja.
Ah, das ist nicht so, dass ein G dazukommt, sondern umgekehrt, dass diese G weggefallen ist in Singularform, weil man im Mittelpersisch Mahig hatte und diese G in Mitte des Wortes übrig geblieben ist bei der Sprachentwicklung, aber am Ende des Wortes weggefallen ist wegen der Sprachökonomie, weil wir faul sind.
Faul sind, ne? Ja, wie alle Sprachen.
Wie alle, genau. Das, und das war für mich so ein Moment, oh, Sprache ändert sich, man kann auch diese Entwicklung studieren. Und habe ich begonnen, wirklich ein bisschen mich mit der Sprachgeschichte befassen, ein bisschen selbst studiert und so. Und dann irgendwann, es gibt ein Fach, als iranische.
Iranistik.
Genau, alte Sprache, in Iran heißt es. Alte Sprache, altiranische Sprachen und Kultur. Und dadurch bin ich auch eher auf wirklich Indologie gekommen und Sanskrit und habe ich begonnen, privat Sanskrit zu lernen.
Ja, auch das machen Menschen.
Und dann anschließend an der Uni, an der Tehran-Universität, diese altiranische Sprachen und Kultur zu studieren.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Vielleicht kannst du mir irgendwann erklären, warum man Kuh und Kühe sagt, aber nicht Schuh und Schür. Das habe ich mir auch schon mal gefragt, warum der Plural im Deutschen sich nicht immer so verhält, wie man das möchte, aber hat möglicherweise auch mit älteren Sprachstufen.
Das sollten wir Stefanie fragen.
Sollten wir Stefanie fragen, unsere Kollegin, die für die deutsche Germanistik zuständig ist. Genau, ja, eine gute Geschichte. Du hast dann eben angefangen, ne, dort diese alte iranische Geschichte und Sprache zu studieren, dann auch ja im, also nachdem du ja schon fertig warst eigentlich, dann quasi ein Zweitstudium gestartet. Jetzt kann man die Kulturgeschichte des Iran nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber um jetzt so ein bisschen die Menschen abzuholen, die vielleicht da nicht so tief drin sind, vielleicht kannst du zumindest zum Zoroastrismus ein paar Worte sagen, also zu der Religion, die den alten Iran geprägt hat, kann man, denke ich, sagen. Und die ja nun auch einen großen Einfluss hatte auf spätere Religionen, Christentum und auch Judentum, Islam. Vielleicht kannst du ein paar Mal, also das Einzige, was man vielleicht noch kennt, ist Zarathustra selber als die Stiftungsgestalt. Kennt man vielleicht von Nietzsche oder von in anderen Zusammenhängen. Was sind so ein paar Stichworte, die du nennen kannst, um diese Religionen für uns zu erklären?
Ja, zuerst sollten wir wahrscheinlich von der Gegenwart beginnen. Vor allem gibt es Zoroastrismus als eine lebendige Religion sowohl in Iran als auch in Indien. Und die Gemeinde in Indien ist größer als in Iran. Ungefähr 60.000 sozusagen Religionsangehörige und in Iran eventuell 25.000 okay. ungefähr nach den letzten Statistiken, die wir haben. Und es gibt wahrscheinlich 300.000 Zoroastrier in Diaspora sozusagen. Das ist so eher die Verteilung von Zoroastrier heutzutage. Und man sollte sagen, dass die Zoroastrier in Indien sind das Resultat einer Migration früh in den islamischen Eroberung Irans, sodass viele Zoroastrier nach Indien ausgewandert sind. Was man im ersten Augenblick von diesen Zoroastriern sieht, ist sozusagen die rituelle Dimension, ihre Feuertempel.
Ja.
Das ist sehr beeindruckend. Ab wann jetzt, wir sagen in europäischen Sprachen Tempel, das ist wahrscheinlich nicht ein guter Begriff. Besser gesagt, das sind Feuerhäuser.
Feuerhäuser.
Mhm. Und in diesen Feuerhäusern brennen, in einigen dieser Feuerhäusern brennen die Feuer ewig sozusagen. Mhm. Ja, sie dürfen nicht ausgelöscht werden. Und das ist eine Dimension, die eigentlich wir in der Geschichte der Religion bis wahrscheinlich zur Achämenidenzeit 500 vor Christus sehen, dass die Rituale eine sehr große Rolle in dieser Religion spielen. Sozusagen. Wenn wir sagen, eventuell das ist auch nicht so richtig, zum Beispiel Glaube spielt eine Rolle im Christentum, sollte man sagen, ja, für Zoroastrier wahrscheinlich die Rituale viel wichtiger sind als Glaube.
Ja. Nichtsdestotrotz gibt es so eine höchste Gottheit, Ahura Mazda. Ja,
genau.
Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus.
Ja,
ganz
richtig.
Danke. Und es gibt auch Paradiesvorstellungen und Höllenvorstellungen, die, glaube ich, auch Einfluss hatten auf, was wir im Christentum und anderswo sehen.
Genau, ja, das ist sehr interessant, dass die diese Konzepte, die wir jetzt für uns sehr geläufig ist von Christentum, Juden und Islam, das ist schon im Zoroastrismus doch früher vorkommen. Man könnte sagen, dass wahrscheinlich Zoroastrier die Erfinder dieser Konzepte sind.
Mhm.
Und da kommen wir dann auf die Metapher.
Ja, genau, ja, da kommen wir gleich schnell auf den SFB.
Genau. Ja. Und das ist die Frage, okay, ab wann gibt es diese Vorstellungen und ab wann gibt es ein Paradies, ab wann die Hölle, wie werden sie konzeptualisiert? Und dazu muss man natürlich sagen, das Wort Paradies, das heutzutage in vielen europäischen Sprachen verwendet wird, ist eigentlich ein altpersischer oder besser gesagt ein medisches Wort aus dem 5. Jahrhundert, aus der Achämenidenzeit, das sich dann in die europäischen Sprachen sozusagen eingebürgert hat. Das ist natürlich auch interessant, gerade für diese Vorstellungen.
Du hast dich also mit diesen Dingen, bis heute setzt du dich damit auseinander und hast dann im Iran damit angefangen. Wenn wir jetzt die Biografie weitergehen, bist du dann aber natürlich irgendwann nach Deutschland gekommen.
Mhm.
Da wäre die Frage nach Göttingen und
genau.
Mit dem Ziel, dort zu promovieren, oder gab es andere Gründe, warum du gesagt hast, jetzt versuchst du es in Deutschland mit der Iranistik?
Nein, in der Tat zu promovieren, und es war für alle irgendwie erstaunlich, warum promoviert man für Iranistik in Deutschland und eigentlich nicht eher umgekehrt.
Ja, ja.
Aber man muss sagen, das Fach ist wirklich ein europäisches Fach und ein altes Fach. In Göttingen, als ich ankam 2003, das Institut war 100 Jahre alt.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich entschieden, in Göttingen zu promovieren. Es gab im Laufe des zweiten MA in der alteranischen Sprachen und Kultur habe ich mich doch entschieden zu promovieren. War wirklich eine harte Zeit für mich, weil ich neben des Studiums auch arbeitete als voll Computermensch.
Mhm.
Und man weiß auch, dass auch diese Zeit, diese Arbeit nicht immer in 40 Stunden pro Woche zu schaffen ist, sondern dann noch mehr Zeit braucht und dann daneben auch ein Studium. Aber trotzdem wollte ich doch promovieren. Und eine Professorin von mir in Teheran hat mich unterstützt und mich vorgestellt an meinen künftigen Doktorvater in Göttingen. Und ich war fasziniert von ihm, wollte ich dann doch mit ihm arbeiten. Allerdings muss ich sagen, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, hatte ich schon begonnen, Deutsch zu lernen. Ja. Und deswegen, das war auch für mich noch ein Grund, in Deutschland das weiterzumachen. Zum Beispiel im Vergleich mit Paris, was ich nicht so gut Französisch konnte.
Ja. Und das ist so klassisch Goethe-Institut, nehme ich an, solche...
Genau, ja. Allerdings, genau, nach der Revolution durften sich nicht Goethe-Institut nennen, aber man konnte in der Tat sehr gut Deutsch lernen in Teheran.
Alles klar. Ersatz aus der Disc. Du hast dann eben in Göttingen promoviert und da haben wir ja diese schöne Rubrik in diesem Podcast, ein Satz aus der Disc. Das heißt, ich habe hier dieses Buch tatsächlich vorliegen, physisch. Das ist deine Dissertation, erschienen 2010. Mit dem Titel Die zoroastrische Zeitvorstellung. Zoroastrismus haben wir schon was drüber gehört, auch Zeit als eines deiner Themen hast du schon genannt. Untertitel eine Untersuchung über Zeit- und Ewigkeitskonzepte und die Frage des Zurvanismus. Zurvanismus ist, glaube ich, eine Spielart des Zoroastrismus, also eine, kann man das ungefähr so sagen?
Ja, eine Schule eventuell.
Eine Schule innerhalb dessen, also müssen wir, glaube ich, es sei denn, das kommt jetzt der Satz, der was damit zu tun hat. Wenn ja, müssen wir darauf eingehen. Das heißt, ich würde hier rumblättern, beziehungsweise die Sabrina Finke, die heute dabei ist und hier alles vorbereitet hat und die Redaktion macht, die wird eine Seite mir sagen. Was haben wir hier? Seite bis Seite 300 ungefähr, sag ich mal.
Ich bin sehr gespannt,
was und eine Zeile. Du Sabrina wählst. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. 103 ist gewünscht. Gucken wir mal, 103. Ja, bitte, eine Zeile. 12. Zeile 12. Gut, dann fange ich hier an. 12. Gut, und dann lese ich diesen Satz. Der Satz lautet, die sakrale Zeitordnung des Zoroastrismus legt vor allem dar, dass der Kalender in dieser Religion nicht erstrangig dazu dient, die Zeit zu messen, sondern eher dazu, einen religiösen Rhythmus zu schaffen. Das ist einigermaßen verständlicher Satz, würde ich sagen.
Ja, ich befürchte, dass nicht alle Sätze in diesem Buch verständlich sind, aber hoffentlich dieser Satz. Ja, es geht darum, dass wir sollten ein bisschen mit Religionskontakt beginnen.
Ja.
Als die Achämeniden erstmal Babylon erobert haben und dann anschließend Ägypten, haben sie auch diese Techniken, diese Zeitmessungstechniken gelernt und dann den ägyptischen, erst die babylonischen Kalender, aber dann anschließend den ägyptischen Kalender eingeführt, der ein hervorragender Kalender ist, also viel genauer als sozusagen sogar gregorianischen Kalender, den heutzutage genutzt wird. Und dieser Kalender läuft bis zu heutigen Tag in Iran. Und die Zoroastrier hatten kein Wochenkonzept, das heißt Montag oder Dienstag, solche Tage gibt es nicht, sondern haben einen Monat von 30 Tagen und diese 30 Tagen werden verschiedene Gottheiten gewidmet. Das heißt, jeder Tag wird einer Gottheit gewidmet.
Jeder von den 30?
Genau, 30. Ah,
das heißt, 30 Gottheiten also.
Nicht genau, nicht, also 27, kommen,
manche weil kommen mehrmals
Ahura Mazda, genau, ist viel wichtiger und kommt viermal an diesen Monatsordnung vor. Und deswegen könnte man sogar sagen, gibt es eine Einteilung von diesen 30 Tagen in vier Einheiten. Ja?
Okay.
Kann man die aber nicht Woche nennen.
Ja.
Okay. Und ja, wenn ein Tag einer Gottheit gewidmet ist, dann wird auch dieser Gottheit an diesem Tag Rituale zugewidmet. Und deswegen hat der Kalender nicht nur auf diese Funktion Zeit zu messen, sondern auch bringt einen rituellen Rhythmus. Und hoffentlich wollte der Satz diese
diese Konzept ein bisschen darstellen. Das versteht man. Und hat das was dann, also macht das einen Unterschied? Beziehungsweise wenn man dann, man ist dann auch geboren an einem bestimmten Tag, der jetzt einer bestimmten Gottheit gewidmet ist, was möglicherweise auch irgendwie mit der Namensgebung oder so dann korrespondiert, nehme ich an, dann heißt man so, wie man heißt. Okay, solche
Sehr
Sachen.
Sehr schön, ne? Zum Beispiel gibt es eine Gottheit, die man auch in Europa kennt, Mithra.
Vom Mithras Kult.
Genau, vom Mithras Kult. Der Äquivalent. Das Äquivalent in Iran ist Mithra. In Indien gibt es auch dieser Gottheit Mithra. Und zum Beispiel im späteren Sprachstufe im Mittelpersischen heißt Mehr. Und dann gibt es einen Namen, der eher für Jungen benutzt wird, Mehrdad. Das heißt geboren, gegeben am Tag von Mehr. Ja? Kann man natürlich auch so verstehen, geboren, gegeben von Mehr, von Mithra. Aber in der Tat könnte sein, dass an diesen Tagen die Kinder an diesen Tagen geboren sind.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir ein bisschen was biografisch erfahren, ein bisschen auch was über Zoroastrismus gehört und kommen dann zu unserem SFB. Auch da haben wir eigentlich immer so die Frage, dass wir uns nochmal dran erinnern, dass so ein SFB viel Vorbereitungszeit braucht. Im Moment stecken wir, full disclosure, mitten in der Vorbereitungsphase für den Fortsetzungsantrag. Also das wird uns gerade auch wieder sehr gegenwärtig, dass es viel Arbeit ist, sowas vorzubereiten. Aber wenn wir nochmal zurückdenken an die Anbahnungsphase vor dieser ersten Förderperiode, kannst du dich erinnern, was du gedacht hast, als du zum ersten Mal von dieser Idee gehört hast, es soll ein SFB geben, der sich um Religion und Metapher dreht?
Wow, ja, was du sagst, ist wirklich sehr zutreffend, weil wir haben begonnen, darüber zu sprechen, nachzudenken, viel früher, als wir angefangen haben. Wir haben 2022 begonnen.
Richtig? Ja, wenn nicht sogar mit dem anderen,
mit dem Projekt, genau. Mit der wir haben 2017 erste Gespräche geführt. Okay, was wollen wir machen? In welche Richtung geht das? Und von wirklich 2018 sehr intensiv. Und natürlich habe ich mich mit Kolleginnen und Kollegen in der Iranistik befasst. Okay, was wäre ein geeignetes Projekt? Man spricht mit Kolleginnen und Kollegen der anderen Disziplinen, besonders in der Religionswissenschaft, ja, was für ein Thema passt. Und hat man einige Ideen immer, die viele nicht funktionieren, aber irgendwann stellt sich heraus, okay, das konnte sein. Und das war wirklich ein langer Prozess, ja.
Du hast dann ein Projekt gestartet, eben in diesem SFB, ich habe es eben schon eingangs gesagt, zur zoroastrischen Sprache der Eschatologie. Jetzt wissen wir, was Zoroastrismus ist. Eschatologie kann man im Prinzip sagen, die Lehre vom Leben nach dem Tod. Vielleicht ist es kurz zusammengefasst. Wie stellen sich denn die Zoroastrier das vor? Du hast schon gesagt, Paradies, Hölle, das kommt vielleicht sogar daher.
Ja.
Und welche Metaphern spielen dann da eine Rolle?
Ja, generell, was passiert mit uns nach dem Tod, ist ein Thema, die Menschheit schon lange befasst hat. Es gibt Vorstellungen in verschiedenen Religionen, Kulturen und durch komparatistische Sprachwissenschaft kann man ein bisschen herausfinden, was sind Vorstellungen in der Zeit, vor wir einige Texte haben. Zum Beispiel, wir haben indische Texte, rigvedische Texte, wir haben griechische Texte und wir haben auch zoroastrische Texte aus ersten, zweiten Jahrtausend vor Christus. Wenn man die miteinander vergleicht, konnte man auch ein bisschen herausfinden, okay, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Kulturen, und die waren eventuell auch die Ideen, die Indo-Europäer, Indo-Germanen hatten, bevor sie voneinander getrennt wurden. Das heißt, wir beginnen eigentlich in dieser Stufe, damit wir dann durch den Vergleich feststellen können, okay, wie hat sich etwas entwickelt im Zoroastrismus? Und dann bei diesem Vergleich ist natürlich diese rigvedischen Texten für uns ganz wichtig, weil besonders die Iraner und die Inder waren eng verwandt miteinander und länger zusammen. Deswegen kann man diese Texte miteinander gut vergleichen. Okay, und wenn wir beginnen mit der ältesten Stufe der zoroastrischen Texte, wir können sie nicht genau datieren, eventuell aus dem Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus. Und Sprachvergleich zeigt uns ungefähr diese Datierung.
Ja.
Okay, sie sind wenige Texte. Ja.
Kannst du sagen, ungefähr über wie viel Texte sprechen wir da vom Umfang?
Wir sprechen über sozusagen 17 Lieder und jedes Lied ungefähr 20 so Doppelzeilen. Ungefähr ist so viel unser Text. Das also ist wirklich ein ganz kleines Korpus.
Also wie, sagen wir mal, eine Doppel-LP.
Ja, ungefähr. Genau. Ja,
ja, gut, okay.
Und diese Texte sind sehr enigmatisch, sehr schwer zu verstehen. Wir wissen vom Kontext überhaupt nicht, ne? Auf welcher Kultur, welcher Ort, welcher Zeit. Ja. Und sie sprechen auch nichts über Außenwelt überhaupt. Und deswegen ist die Kontextualisierung von Texten sehr schwer. Und es gibt aber einige Konzepte, einige besonders Wörter, die sogar bis zum heutigen Tag im Neupersischen weiterleben. Und diese Wörter wurden in verschiedenen Zeiten metaphorisch für Bezeichnung verschiedene Konzepte verwendet. Und das ist sozusagen das Ziel unseres Projekts, diese Entwicklungen festzustellen. Okay, wofür wurde dieses Wort in dieser Zeit verwendet, wie dann später wurde verwendet, welche Entwicklungen gibt es? Das heißt, einmal ändern sich die Wörter selbst, weil die Sprache sich ändert, und einmal ändern sich die Konzepte, die diese Wörter bezeichnen. Und das ist natürlich deswegen sehr spannend und kann man sich fragen, okay, ab wann gibt es jetzt Hölle und Paradies? Ab wann bezeichnen diese Worte solche, was heißt für uns Hölle, was heißt Paradies und so weiter. Ja.
Und wie kommt man dahin? Okay. Da hin? Da gibt es die berühmte Brückenmetapher bei dir, die sich ja auch im Wandlungsprozess befindet. Ne? Du kannst es vielleicht kurz andeuten.
Ja, genau. Was du hast gesagt, ja, diese Eschatologie beschäftigt sich mit zum einen mit dem Leben nach dem Tod und die Frage, okay, was passiert nach dem Tod? Wir haben einen Körper. Und die Religionen sagen, okay, Körper ist nicht geeignet für dem, was nach dem Tod passiert. Und deswegen braucht man so eine Konzeption wie Seele. Und die Zoroastrier haben nicht nur eine Seele, sondern mehreren Arten von Seelen.
Ah, praktisch.
Also wahrscheinlich auch nicht so praktisch für die Forscherinnen und Forscher. Genau, ja. Aber das ist mehr oder weniger klar, welche Funktionen diese Seelen haben. Aber eine Seele ist eigentlich sozusagen diese reisende Seele, ja, das von dieser Welt zur anderen Welt geht. Okay, und dann die Frage ist natürlich, wird konzipiert so, dass die andere Welt getrennt ist von dieser Welt.
Ja.
Und diese so Indogermanen hatten die Vorstellung, dass die Welt umgeben ist von einem Ozean. Ja, es gibt ein Wasser um die Erde herum.
Ja.
Und wenn jetzt die Seele diese Welt verlassen möchte, muss durch die Wasser oder über die Wasser.
Ja, also Schiff oder Brücke.
Schiff, Brücke, ja, das ist Drohne. Fähre, genau, Drohne, wahrscheinlich wird später kommen.
Ja.
Und das ist auch dann diese sozusagen das Mittel für Überquerung dieser Ozean oder eines Flusses, ne? Das wird nicht so bestimmt gesagt in den Texten, aber es gibt sozusagen ein Wasser, ein Gewässer als Trennung zwischen dieser Welt und jener Welt. Und die Zoroastrier hatten wahrscheinlich in ersteren Stufen so eine Furt sich vorgestellt, dass durch diese des Flusses geht, um am Jenseits zu gelangen.
Also wo man noch so durchwarten kann, so mehr oder
weniger. Genau, ja. Okay. Und später hat sich wahrscheinlich zu einer Brücke entwickelt. Und das war auch eine Frage bei uns in der Forschung. Und warum überhaupt diese Entwicklung? Und dann geht die Seele über diese Brücke. Es gibt sogar in der materiellen Welt einige Reliefs davon aus der späteren Zeit interessant in China gefunden, dass auch diese Reise illustratorisch zeigt. Und das hilft uns auch ein bisschen zu verstehen, okay, wie die Zoroastrier sich diese Reise vorgestellt haben. Ja? Ja. Und interessant ist, wenn diese Seele, diese reisende Seele an dieser Brücke ankommt, sieht etwas und sieht sozusagen ihre Taten.
Aha.
Was sie alles in dieser Welt getan hat. Wenn sie gut sind, dann sieht eine schöne Frau,
ja,
oder besser gesagt ein schönes Mädchen. Und wenn schlecht sind, eine hässliche Frau.
Okay.
Und das ist gleich, es stellt sich sofort die Frage, was dann für die Seele der Frauen, das ist das Gleiche,
ja,
die gute Taten oder schlechte Taten werden für die Seele sowohl der Frauen als auch der Männer als Frau dargestellt. Ja? Schön oder eher nicht schön.
Ja.
Und dann dementsprechend kann die Seele die Brücke passieren oder auch nicht. Und dann fällt runter in die Hölle sozusagen. Ja. Die Hölle ist platziert unter dieser Brücke in der sowastrischen Vorstellung und das Paradies im Jenseits. Und interessant ist, dass die Zoroastrier doch das Wort Paradies der Welt gegeben haben, aber nicht dieses Wort selbst für Paradies nutzen. Sie nutzen ein anderes Wort, das gerade aus dieser ältesten Stufe der zoroastrischen Texte kommt, Vahishta Ahu, das heißt wörtlich heißt Existenz, die beste Existenz.
Ah, okay.
Und irgendwann wird metaphorisch für einen Ort verwendet, wo das Beste ist, ja, sozusagen die beste Existenz ermöglicht. Und dieses Wort existiert weiterhin im Neupersischen, sozusagen beherrscht als Paradies.
Okay. Ja, es ist super interessant auch, dass dann so Konzepte sich dann doch wieder irgendwie verkörpern oder manifestieren. Auch die Reiseseele, von der du sprichst, die dann ja offenbar doch wieder, also man könnte ja meinen, eine Seele stellt man sich ja eigentlich körperlos vor. Warum braucht die eine Brücke? Ne, die kann ja einfach irgendwie, schwebt irgendwie über das Gewässer drüber.
Absolut.
Kann aber dann wieder sehen, was man ja auch ohne Augen nicht, macht's ja keinen Sinn, ja. Also genau, solche Fragen sind dabei. Vielleicht kann man noch in Andeutungen zumindest auch noch über das Projekt sprechen, was du gerade planst. Ja, das geht ja sozusagen in so einer zweiten Förderphase vom SFB. Gibt es ja dann fortgeführte Projekte, die mal mehr, mal weniger dann auch Schwerpunkte so ein Stück weit verschieben. Und da steht der Begriff DIN im Vordergrund. Vielleicht kannst du da noch so ein paar Sätze zu sagen, worum es da geht.
Ja, genau. Dieses Wort ist auch wiederum ein Wort, das im Neupersischen für Religion steht, ja, Din. Und aus dieser ältesten zoroastrischen Texten kommt. Ja, das heißt, mindestens 3000 Jahre hat dieses Wort ein Alter von 3000.
Also Arabisch 3000. Ist es ähnlich, ne?
Okay. Genau, Arabisch, aber sie sind zwei getrennte Worte.
Ah, ach so.
Ja? Sie sind nicht Lehnwörter, sondern zwei verschiedene Worte, die natürlich semantisch aufeinander sich beziehen, aber zwei verschiedene Worte. Genau, aber ähnlich. Im Avestischen heißt...
Avestisch ist die ganz alte Heilige Schrift des
Zoroastrismus. Genau, ja, das ist die Daina. Ja, und diese Daina ändert sich zu Din. Und dort ist genau das Wort für diese Seele, die ich gesagt habe, die man sieht. Ja, dass die reisende Seele sieht. Und Daina kommt aus einer Wurzel von die sehen. Und das heißt, jemand, der gesehen wird als diese Frau. Aber hat auch diese Funktion, sehen zu lassen, sozusagen seht diese reisende Seele zu lassen, zu sehen. Und diese hat natürlich mit sehen so eine starke Verbindung. Aber dann im Neupersischen heißt einfach Religion. Man muss jetzt gucken, wie kommt man von etwas, was gesehen wird, zu einer Bedeutung Religion in späteren Zeit. Kurz gesagt, das ist, was gesehen wird, heißt dann im Zoroastrismus Vision. Ja, das heißt, die Priester und diese Reise ist nicht nur für die Seele nach dem Tod, sondern auch für Priester während des Rituals. Mhm. Das heißt, ein Priester kann auch diese Reise während des Rituals durchführen und mit Ahura Mazda in Kontakt zu kommen, um von ihm Vision zu bekommen. Und diese Vision heißt auch deiner. Und so kommt Religion zustande, dass die Vision, die Priester bekommen, schließen sich aneinander, wird ein Textkorpus und dieser Textkorpus ist irgendwann Religion.
Sozusagen. Also die Sammlung der Visionen was dann die Religion gewissermaßen ausmacht.
Ja, genau das ist es. Und in der zweiten Vortraphase möchten wir genau diesen Prozess studieren und wie besonders in den in unseren mittelpersischen Texten, eher aus dem ersten Jahrtausend nach Christus, dieses Konzept dargestellt wird, wie sich entwickelt und ab wann können wir sagen, okay, es bezeichnet Religion in dem Sinne mehr oder weniger, wie wir heutzutage das nutzen.
Wo es ja verschiedene Religionen irgendwie gibt und das ist ja eine große Debatte in der Religionswissenschaft, ne? Ist das eigentlich ein westliches Konzept, westlich-christliches Konzept, was dann irgendwie anderen übergestülpt wird und ne, so nach dem Motto, dieser Begriff von Religionen, den gibt es eigentlich gar nicht in vielen Traditionen und du zeigst so ein bisschen, wie er aber entstanden ist in diesem speziellen iranischen Zusammenhang.
Genau, ne? Man kann sagen, inwieweit gibt es doch Vorstufen von dieser Entwicklung in der Spätantike zum Beispiel. Und was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist auch Manichäismus, eine andere Religion, die auch in Sassanidenzeit vom 3. Jahrhundert dann zum Erscheinen kommt. Und Hermani hatte natürlich auch einen großen Beitrag geleistet zur Entwicklung dieses Konzepts in Iran. Ja, und das ist deswegen werden wir in der zweiten Vorderphase nicht nur die zoroastrischen Texte studieren, sondern auch die manichäischen Texte im Vergleich miteinander.
Da lebt sozusagen das Käthe Hamburger Kolleg, was wir hier ja auch in Bochum vor einigen Jahren hatten, lebt gewissermaßen weiter, wo es immer sehr stark ging um Konzepte, die entstehen im Kontakt von verschiedenen religiösen Traditionen miteinander und die natürlich auch selber dann erst dadurch, dass sie miteinander in Kontakt stehen, sich weiterentwickeln. Wir wollen gerne noch ein paar Sätze verlieren über die integrierte Graduiertenschule im SFB, der du ja vorstehst. Das heißt, du kümmerst dich in besonderem Maße um die Doktorandinnen und Doktoranden, aber auch andere, wir nennen das immer Early Career Researcher, das ist so dieser Begriff, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft und andere da vorsehen, ECRs dann auch genannt. Warum ist dir das besonders wichtig, da dich zu engagieren und vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, was Betreuung der Doktoranden, Doktorandinnen in so einem Verbund ausmacht?
Ja. Als ich in Bochum begonnen habe, hatte ich das Glück, dass mir diese Aufgabe gegeben ist, mich um die Ausbildung der Promovierende, aber auch die sozusagen, was du gesagt hast, Early Career Researchers, auch Postdocs nach der Promotion zu kümmern. Und es geht um Nachhaltigkeit der Forschung. Ja, wenn wir uns für eine nachhaltige Forschung einsetzen möchten, müssen wir nicht nur selbst forschen, sondern auch eine weitere Generation auszubilden, die dann später forscht. Und das geht Hand in Hand. Natürlich haben diese neuen Köpfe viel Energie, viele neue Ideen, die dann auch direkt in unsere Forschung reinkommt. Und wir haben natürlich am CIRES mit Promovierenden verschiedene mehr oder weniger Kulturen zu tun und der Dialog zwischen diesen Promovierenden ist natürlich auch sehr interessant,
also, dass weil die voneinander
lernen.
Weil die Fächer so unterschiedlich sind.
Genau, weil zum Beispiel einer studiert über China, einer über Tibet und einer über Zoroastrismus und sie lernen voneinander, okay, ja, dieser Prozess, der in dieser Zeit hier vorkommt, ist in einer anderen Weise zum Beispiel bei mir der Fall. Und deswegen auch diese, wir haben ein Format auf Beine gestellt, dass diese Promovierende auch in Kontakt miteinander kommen, ins Gespräch miteinander kommen. Und das hat sich natürlich auch in unserer SFB fortgesetzt, indem dass wir dieses Graduiertenkolleg aufgebaut haben, spezifisch für die Ausbildung der Promovierende. Dort nicht nur über ihre Promotion zu arbeiten, sondern auch einige Hilfeleistungen zu bekommen, zum Beispiel, ja, wenn sie eine Reise organisieren möchten, eine Konferenzteilnahme oder sogar einen Aufenthalt oder eine Archivreise, dann können wir die organisieren und natürlich auch finanzieren. Und so helfen wir auch natürlich diesen jungen Menschen, damit sie ihre Arbeit besser machen können und später unsere Arbeit, wenn wir nicht mehr am Werk sind, dann weiterführen.
Genau, die Professuren müssen ja auch irgendwann übernommen werden. Also man wird wirklich richtig ausgebildet, auch zum Wissenschaftler, Wissenschaftlerin und schreibt nicht nur irgendwo im stillen Kämmerlein sein Buch. Ne? Das ist sozusagen auch, was man sich vielleicht, wenn man da nicht drinsteckt, so ausmalt. Aber das ist wirklich sehr, sehr weit gefächert, was man da alles so an Zusatz-Workshops und so machen kann.
Ja,
ne?
Genau. Da, wie du gesagt hast, wir beschäftigen jetzt uns mit dem Antrag für die zweite Förderphase. Und ich muss jetzt sagen, glücklicherweise schreibt man auch einen Bericht über die erste Förderphase. Mhm. Und einen Moment, dann denkt man, wow, wir haben auch nicht wenig getan. Ja? Wir sind schon sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben.
Ja, da ist wirklich, also da ist eine ganze Menge gelaufen. Und ich denke auch, dass das weitergeholfen hat, dann auch für die Zukunft dieser jungen Generation. Wir haben damit so ein bisschen den SFB eigentlich abgeschlossen. Deine beiden, du hast natürlich auch noch mehr Funktionen, ne, im Vorstand und in verschiedenen Gruppen, in denen du mitwirkst. Aber wir haben über die Projekte gesprochen, erste Förderphase, zweite Förderphase und über die GSMA. Also das ist die Graduiertenschule, Graduate School of Metaphor and Religion, GSMA, man sagt das immer so daher.
Ja.
deswegen können wir vielleicht noch aber ein paar Minuten über dein Heimatland sprechen. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Rahmen, um da ganz weit auszuholen. Wir hatten ja vor einigen Monaten eine Podiumsdiskussion organisiert, wo wir uns nochmal ein bisschen intensiver mit der aktuellen politischen Lage befasst haben. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt am 6. Oktober 2025, heute nehmen wir auf. Das heißt, die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel, die wir Mitte des Jahres hatten, liegt jetzt schon wieder ein paar Monate zurück. Und es ist es eben auch wieder ein bisschen aus den Schlagzeilen raus. Das heißt, man weiß nicht so richtig, was ist eigentlich los im Land. Darüber kannst du jetzt nicht ausführlich sprechen, aber vielleicht bezogen auf die Universitäten, auf Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, was hörst du aus dem Land? Wie ist aktuell welche Prognosen erlaubt man sich aktuell dort?
Aus der Corona-Zeit haben wir schon gelernt, uns mit den digitalen Medien dann zu kommunizieren, und das hilft weiter, besonders in dieser Phase, für iranischen Kolleginnen und Kollegen im Inland und im Ausland, sodass wir unsere Kommunikation weiterführen. Dennoch muss ich sagen, dass viel schwieriger ist, jetzt zu eng zusammenzuarbeiten. Mhm. Ihr kennt jetzt schon hier von Kolleginnen und Kollegen, die wir eingeladen haben zu Workshops oder Konferenzen. Das war sehr schwierig. Visum zu bekommen von der deutschen Botschaft ist wirklich eine herausfordernde.
Also ist aktuell Arbeit. Geschlossen, glaube ich, weiterhin, ne? Die deutsche Botschaft?
Genau, ja. Mhm. Ich habe jetzt auch einen Kollegen, der in meinem Projekt arbeiten sollte. Der Arbeitsvertrag steht jetzt schon hier, aber muss Visum bekommen. Und das ist jetzt in den letzten 4-5 Monaten nicht möglich gewesen. Damit möchte ich sagen, dass die Kommunikation doch schwieriger geworden ist und natürlich auch geringer deswegen. Einige Kolleginnen und Kollegen, die wir eingeladen hatten zur Konferenz, konnten nicht kommen. Wir sehen natürlich die Spuren auch im akademischen Bereich. Aber die Situation generell in Iran ist in den letzten Jahren immer spannter und spannter geworden. Die ökonomische Situation ist sehr herausfordernd für die Menschen dort. Nicht nur für die Unterschicht, sondern auch jetzt komplett für Mittelschicht,
ja,
die eventuell irgendwann auch nicht mehr existiert als Mittelschicht. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Forschung. Ja, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Forschungsbetreiben in Iran, sind einfach, muss man sagen, Verliebte in Forschung, ja, die in solchen Situationen sich immer noch mit der Wissenschaft befassen. Und da habe ich wirklich Respekt für Sie. Das ist ganz anders als unseren Universitäten, wo wir viel Freiheit genießen. Dort muss man natürlich viel aufpassen, besonders wenn man auch in solchen Fächern, in geisteswissenschaftlichen Fächern arbeitet, sind natürlich auch unter den politischen Druck. Und das ist, wie es ist. Sie tun so gut, wie sie können. Man kann sie, und mehr als wirklich, als sie können. Wie es weitergeht, ist sehr schwer zu sagen. Dieser Krieg mit Israel hat nichts im positiven Sinne geändert. Hatte man natürlich am Anfang ein bisschen Hoffnung, dass sich etwas ändert, aber wie es weitergeht, ist sehr schwer zu sagen.
Also das Regime erscheint weiterhin stabil zu sein. Also die Dinge, manchmal geht es ja dann auch ganz schnell, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, genau. Ja, man weiß wirklich, wenn man in die Geschichte zurückschaut, weiß man auch, dass die einige Bewegungen sehr schnell passieren können. Stabil kann man nicht sagen, aber sie präsentieren eine Stabilität, die, würde ich sagen, überhaupt nicht da ist. Eine Sache, die man neben der ökonomischen und politischen Situation erwähnen muss, ist die umwelttechnische Situation in Iran ist katastrophal. Ja, das Wassermanagement ist, gibt es überhaupt kein Wassermanagement. Und in so einem Land, dass die Erfahrung mit Wassermanagement seit tausend Jahren hatte, ist wirklich sehr bedauerlich zu sehen, dass wir heutzutage im 21. Jahrhundert nicht in der Lage sind, diese Ressourcen so zu nutzen, wo wir vor 3000 Jahren wussten, wie wir das nutzen. Ja, das sind sogar Wissen, das jetzt auch verloren geht.
Entweder oder.
Wir kommen zum Abschluss und es schließt insofern ganz gut an, als meine ersten beiden Entweder-Oder-Fragen was mit dem Iran zu tun haben oder sogar noch ein paar mehr, muss ich dazu sagen. Aber die erste Entweder-Oder-Frage, damit schließen wir ja immer diesen Podcast, dass ich 5 schnelle Entweder-Oder-Fragen stelle und du versuchst, dich zu entscheiden. Und die erste lautet Isfahan oder Shiraz?
Oh, wirklich eine schwierige Frage. Und deswegen wahrscheinlich habe ich in einer kleinen Stadt zwischen den beiden gewohnt. Ich würde sagen, beides.
Ja, das geht nicht. Also Isfahan, also ist interessant. Ich hatte ja das große Glück, mit dir beide Städte bereisen zu dürfen. Ne? Aber Isfahan ist ja die alte Hauptstadt. Ne? Und diese großen islamischen Städten natürlich auch. Shiraz vielleicht näher an Persepolis.
Ja.
Da hätte ich jetzt gedacht, da hast du eine leichte Präferenz.
Ja, aber das kulturell wahrscheinlich auch, genau, deswegen ein bisschen Präferenz für Shiraz, aber diese Schönheit von Isfahan ist wirklich...
Kann man nun auch nicht abstreiten, das ist richtig. Okay, zweite Entweder-Oder-Frage, Fränkische Schweiz oder Sächsische Schweiz?
Oh.
Das spricht dich als Bergsteiger an.
Eigentlich die Schweiz selbst.
Ach so.
Ja, das, ich würde sehr gern in den Alpen leben.
Ja, das ist in Bochum.
In Bochum.
Wir haben die Elfringhauser Schweiz da hier in der Nähe. Das ist, ich bin, glaube ich, weder in der fränkischen noch in der sächsischen Schweiz jemals gewesen, aber warst du schon mal dort?
Ja, doch, in beiden.
Bist ja ein großer Hobby-Bergsteiger.
Ja. Und Sächsische Schweiz ist auch wirklich malerisch, sehr schön und auch kann man schwierig, aber auch sehr gut klettern. Ja. Das braucht ein Sondertechniken dort. Das ist sehr interessant und aus dem Grund auch sehr interessant.
Im Zweifelsfall bist du da. Okay. So, dann hätten wir Kugu Sabzi oder Mirza Gazemi. Das sind beides persische Spezialgerichte und beide vegetarisch.
Genau, du hast gut für mich ausgesucht. Ja. Ich würde sagen Kugu Sabzi.
Genau, das ist dieses, dieses Kräuter, frittierte Kräuterpuffer.
Genau.
Ja, sehr lecker, meine mich zu erinnern.
Ja.
Raum oder Zeit?
Oh.
Du hast dich ja nur mit Zeit befasst, aber auch mit Raumkonzeption.
Du hast schwierige Fragen ausgesucht. Darf ich sagen, nach der Relativitätstheorie.
Ist das Raumzeit? Ist das Gleiche, ne?
Beides, ja.
Genau. Oder mindestens mal ist das eine, wird das eine metaphorisch durch das andere ausgedrückt.
Genau. Ja.
Ne? Und da sind wir im SFB natürlich auch gut aufgehoben, um zu sagen, das ist eigentlich das Gleiche. Und die letzte Entweder-Oder-Frage, Altavestisch oder Mittelpersisch?
Ah, da kann ich einfach antworten. Eher Mittelpersisch.
Eher Mittelpersisch.
Das ist in den letzten Jahren habe ich mich mehr mit Mittelpersisch befasst und ich habe jetzt auch ein großes Projekt für Korpus und Wörterbuch des Mittelpersischen. Daher würde ich doch sagen Mittelpersisch.
Sehr gut. Das heißt auch, es ist einfach auch mehr Material vorhanden, ne?
Genau, ja. Das Korpus für das Mittelpersische Korpus ist ungefähr 10-fach größer als das Avestische. Nicht, dass andere nicht interessant ist, gerade deswegen ist auch interessant, aber wir haben noch viel zu tun, um das Mittelpersische zu erforschen.
Sehr gut. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Kjarnosch. Wir gehen wieder zurück an den Schreibtisch, du an deinen Aufsatz und auch im SFB zusammen bist du noch in den ganzen Antragszusammenhängen am Schreiben. Ich auch und damit machen wir jetzt wieder weiter. Danken nochmal ganz herzlich Sabrina Finke hier in der Redaktion. Wir danken dem IT-Services hier, dass wir hier aufnehmen dürfen in diesen schönen Studios. Empfehle ich jedem, der an der RUP ist, mal das aufzusuchen, das IT-Aufnahmestudio unter dem Audimax. Das ist auch eine besondere Atmosphäre. Aber ganz besonders danken wir dir, Kjarnosch, dass du heute dabei warst.
Und ich bedanke mich auch bei euch beiden. Danke.
Und Ihnen allen danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.